einer Woche ging sie endlich auf. Sie wissen, was ich meine, die schreckliche und brutale Grenze, die unser Vaterland mehr als 40 Jahre geteilt hatte. Mehr als 40 Jahre. Der 9. November damals war ein unbeschreiblicher Tag. Die dabei waren, wussten nicht, wie ihnen geschah. Noch wenige Tage vorher hätte es kaum jemand für möglich gehalten, dass dieser hochgerüstete Grenzstreifen, für den es weltweit kein anderes Beispiel gab, dass dieser hochgerüstete Grenzstreifen mit Selbstschussanlagen und gemeinster Technik ausgestattet, dass der je seinen Schrecken verlieren würde. Das hätte niemand gedacht. Und mehr aus Trotz, denn aus realistischer Erwartung hatte einer dran gemalt, irgendwann fällt jede Mauer. Und dann ist es wirklich passiert. Aus irgendwann wurde heute. Der Schlagbaum ging hoch, die Türen gingen auf und jubelnd zogen die Menschen in die Freiheit. In unserem Predigttext heute, da werden auch Grenzen fallen, von denen niemand erwartet hätte, dass sie jemals sich öffnen würden. Grenzen, die unser Leben einengen. Grenzen, an denen man auch scheitern kann. Auf den ersten Blick wirken diese Grenzen zugegebenermaßen deutlich weniger dramatisch als seinerzeit die innerdeutsche Linie, als dieser innerdeutsche Stacheldraht. Auf den ersten Blick, wie gesagt, weniger dramatisch. Geografisch befinden wir uns immer noch an der Mittelmeerküste, wie schon am vergangenen Sonntag. Etwa 50 Kilometer nordwestlich von Jerusalem, Joppe heißt die Hafenstadt dort. Sie ist bekannt unter dem Namen Haifa oder Jaffa. Petrus macht dort immer noch Station. Und während der Apostel dort beim Gemeindebau mithilft, da spielt sich 50 Kilometer weiter nördlich, noch weiter nördlich, also in Caesarea am Meer. Sie haben die Karte Israels wahrscheinlich ein bisschen vor Ihrem inneren Auge. Also in Caesarea am Meer, dort oben eine eigenartige Szene ab. Irgendwo im Haus des römischen Militärs mit dem Namen Cornelius. Wir wollen das jetzt lesen. Sie haben den Gottesdienst- und Predigtzettel vor sich. Der Predigttext ist heute etwas länger. Wir werden ihn nicht in jeder Einzelheit auslegen können, wie Sie leicht ermessen können. Aber ich werde versuchen, Ihnen den großen Zusammenhang deutlich zu machen. Und die Verse 44 bis 48, die gehören eigentlich schon zu Kapitel 11 dazu. Die werden wir heute also nicht mehr mit berücksichtigen können. Aber keine Sorge, ich drücke mich da nicht drum herum. Die werden ausführlich behandelt, wenn es um Kapitel 11 dann geht. Wir werden es heute bis Vers 43 versuchen, in den Blick zu bekommen, diesen Text. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die die Italische genannt wird. Er war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen, also Kollekte, und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die 9. Stunde am Tage, also um 15 Uhr, und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten. Der sprach zu ihm: Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte: Herr, was ist das? Und er sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen und er hat ihrer gedacht. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus, der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Also auch Joppe lag ja am Meer. Und als der Engel, der Bote, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten. Und er erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Dieser Cornelius, muss man sagen, der ist schon wirklich erstaunlich. Hauptmann einer Hundertschaft, die zur italischen Kohorte gehört, ist also ein Vertreter der römischen Besatzungsmacht, die Israel damals kontrollierte. Aber dieser Cornelius ist bei den Juden nicht verhasst. Sehen wir hier ganz deutlich. Im Gegenteil, wir lesen sogar weiter hinten im Text, in Vers 22 nochmal, dass er einen guten Ruf bei den Juden hatte. Dass er viele Almosen gab, dass er denen ordentlich spendete und in ihren sozialen Projekten offensichtlich half. Dass er auch teilweise fromme Mitarbeiter um sich herum gesammelt hatte. Und dann fällt noch etwas auf, was über ihn gesagt wird in Vers 2. Es lässt einen erstmal stutzen. Da steht, er war fromm und er war gottesfürchtig. Fromm, was heißt das? Fromm, das heißt religiös. Er hatte Achtung vor dem Göttlichen. Er hatte Ehrfurcht vor einer höheren Macht. Er ahnte, dass dieser lebendige Gott, allmächtige Gott mit dem Gott der Juden zusammenhängen würde. Und er bemühte sich, gründlich Gutes zu tun. Er war ein Beter. Er half materiell, soweit es ihm möglich war. Und dann steht hier dieser andere Ausdruck, nicht nur fromm, sondern gottesfürchtig. Und gottesfürchtig, das müssen wir wissen, das war damals ein feststehender Begriff, wie wir so sagen, ein Terminus technicus, für einen Heiden, der dem Judentum innerlich nahe stand. So wurde dieser Begriff in der Regel gebraucht. Das heißt, er hatte sich der jüdischen Gemeinschaft möglicherweise locker angeschlossen und auch diese beiden Praktiken, beten und Almosen geben, waren typisch ganz wichtige Punkte der jüdischen Frömmigkeit. Er versuchte sogar sein ganzes Haus fromm und gottesfürchtig zu prägen, wie wir hier sehen. Aber Cornelius blieb Heide. Das heißt, er ließ sich nicht beschneiden und er trat nicht wirklich zum Judentum über. Vielleicht auch, weil sonst wirtschaftliche und soziale und berufliche Nachteile zu erwarten gewesen wären. Das Wort Heide hat ja bei uns eher einen anrüchigen Klang, aber hier ist es ganz neutral gemeint. Diese Begebenheit, die soll sich wirklich zugetragen haben. Da lädt einer seinen Bekannten zum Gottesdienst ein. Der will eigentlich gar nicht mitkommen. Aber dann lässt er sich doch breitschlagen und dann sitzt er da, so halb zog es ihn, halb sank er hin, ganz einigermaßen friedlich in seiner Kirchenbank, bis die Kollekte gesammelt wird. Die Kollekte wird gesammelt für die Mission. Und jetzt ist es ihm doch zu viel. Und er sagt, also zu seinem Freund raunt er so, also ich gebe nichts. Und der Freund antwortet ihm ganz freundlich, du musst auch gar nichts geben, du darfst dir heute sogar noch was rausnehmen. Wir sammeln nämlich für die Heiden. Also die Bibel unterscheidet drei verschiedene Gruppen von Menschen, Juden, Heiden und Christen. So einfach ist das. Die Juden sind das Volk, das Gott zuallererst auserwählt hat. Diesem Volk hat er sich in besonderer Weise zugewandt. Diesem Volk hat er besondere Verheißungen, besondere Zusagen gegeben. Und durch dieses Volk hat er in besonderer Weise sich dieser Welt bekannt gemacht. Diesem Volk hat er Abraham geschenkt, von dem wir in der Lesung gehört haben. Mose, David, auch Jesus Christus kam aus diesem Volk. Das sind die Juden. Und dann die Heiden sind alle übrigen Menschen auf der Welt, die nicht zum Volk der Juden gehören. Als Jude wird man geboren, als Heide wird man geboren, aber nicht als Christ. Und deshalb ist dieser Cornelius trotz all seiner Frömmigkeit und Gründlichkeit noch nicht da, wo Gott ihn hinhaben will. Das ist ganz eindeutig. Und wenn man das Leben des Cornelius zu diesem Zeitpunkt beschreiben wollte, dann könnte man sagen, er hat eine unvollkommene Frömmigkeit. Das ist Punkt 1 meiner Predigt heute Morgen. Eine unvollkommene Frömmigkeit. Und deshalb greift Gott jetzt ein. Gott will eine Veränderung herbeiführen in seinem Leben. Man könnte natürlich fragen, nach all dem Guten, was man hier über Cornelius gelesen hat, war das überhaupt nötig? Musste sich bei dem so viel ändern? Warum braucht er den Petrus? Warum dieser ganze Aufwand, dass da extra die Truppe zu Petrus geschickt wird und dann 4 Tage später, wie wir gleich sehen werden, dann wirklich wieder beim Cornelius erscheint? Petrus hat doch genug zu tun in Joppe mit dem Gemeindeaufbau. Und dieser Cornelius, der steht doch im allerbesten frommen Licht da. Es wird gesagt, er ist fromm, er ist gottesfürchtig, er gibt Almosen und er betet. Ja, was wollen Sie noch mehr? Wenn das nicht reicht. Und es wird in Vers 22 dann sogar noch gesagt, er hat einen ganz guten Ruf bei dem gesamten Volk der Juden. Und das konnte man nun wahrlich nicht von allen Römern sagen. Und so wie Cornelius geht es vielen Zeitgenossen heute. Sie sind aufrichtig religiös interessiert. Sie fragen nach dem wahren Gott. Sie beten von Zeit zu Zeit. Sie spenden für verschiedene Projekte. Das ist alles da. Hans Dannenbaum hat gesagt, man könnte doch meinen, bei Cornelius, nun sei alles in Ordnung. Und wenn solch ein Mensch heute lebte, würden wir vermutlich sehr zufrieden mit ihm sein, ihn in den Kirchenvorstand wählen oder ihn mit einem kirchlichen Laienamt beauftragen. Trotzdem macht Gott klar, Cornelius, deine Frömmigkeit ist nicht genug. Es ist eine unvollkommene Frömmigkeit. Ja, natürlich. Gott nimmt das ernst, was du bisher versucht hast. Und das sagt ihm ja auch der Bote in Vers 4. Deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen. Er hat ihrer gedacht. Er hat das nicht übersehen. Er hat nicht gesagt, soll er doch beten und spenden, so viel er will. Es ist mir doch egal. Gott hat's gesehen. Gott hat auch dein suchendes, aufrichtiges Herz dahinter gesehen, Cornelius. Das ist alles in Ordnung, aber in Gottes Augen besteht in deinem Leben trotzdem noch Handlungsbedarf. In deinem Leben muss noch etwas Entscheidendes passieren. Aber was? Diese Situation erinnert Leute, die die Bibel kennen, an einen anderen frommen Mann, von dem die Bibel berichtet. Mit Namen Nikodemus. Dieser Nikodemus war sogar angesehener Theologe. Er war offensichtlich ein guter Charakter, ein frommer Mann. Er kam aus dem Judentum. Aber auch diesem Nikodemus hat der Herr Jesus eine unvollkommene Frömmigkeit bescheinigt. Er hat ihm gesagt, du brauchst ein völlig neues Leben, wenn du mit Gott klarkommen willst. Du brauchst eine neue Geburt, hat Jesus genannt. Und damit hat er nicht die Reinkarnation des Buddhismus oder Hinduismus gemeint, sondern ein neues Leben, das nur Gott dir schenken kann, das du dir nicht selber holen und machen kannst. Wo war das Problem? Beim Juden Nikodemus genauso wie beim Heiden Cornelius. Das Problem war die Grenze. Die Grenze zum heiligen Gott, die war bei beiden immer noch da. Und das war ein hochnotpeinliches Problem. Das ist die wichtigste Grenze in ihrem Leben. Die Grenze zwischen ihnen und dem heiligen Gott. Die Grenze, die sie davon trennt, ein echtes Kind des lebendigen Gottes zu sein. Die Grenze, die sie abhält vom Frieden mit Gott. Von seiner vollkommenen Vergebung. Vor dieser Grenze stand auch Cornelius. Keine wirkliche Gemeinschaft mit Gott. Und wer so stirbt, der scheitert in Ewigkeit. Das hat Jesus sehr deutlich gesagt. Will man also die Situation von Cornelius zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen, eine unvollkommene Frömmigkeit. Unvollkommen in dem Sinne, dass die entscheidende Grenze noch nicht überwunden ist. Und man könnte als Untertitel zu diesem Punkt nehmen, auch Fromme müssen sich bekehren. Auch Fromme müssen sich bekehren. Eine unvollkommene Frömmigkeit. Aber Gott findet sich mit dieser Grenze nicht ab. Und das ist das Schöne. Gott will, dass diese Mauer, dass diese Grenze fällt. Und darum bringt Gott einen anderen Mann ins Rennen, der auch noch mit einer Grenze zu kämpfen hat. Bei ihm ist es nicht die Grenze zum lebendigen Gott. Der ist schon Christ geworden. Der gehört schon zum lebendigen Gott als sein Kind. Aber sein Problem ist ein anderes. Er hat seinen Auftrag mit Hingabe ausgefüllt für Christus. Und doch noch nicht ganz. Wie lautet denn dieser Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat? Er hatte gesagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Alle. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat Jesus nochmal gesagt, kurz vor Himmelfahrt, ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde. In Jerusalem hatte das ganz gut schon geklappt mit der Mission. Auch etwas weiter nördlich in Samaria, wo immerhin die Samaritaner lebten, die so eine Mischung aus Halbjuden und Heiden waren. Da war noch so ein Rest jüdischer Tradition da. Aber während wir bei Cornelius eine unvollkommene Frömmigkeit finden, ist das Problem von Petrus eine unvollkommene Mission. Das ist unser zweiter Punkt, eine unvollkommene Mission. Trotz allen Mutes, der war ja öffentlich in Jerusalem aufgetreten. Er hatte sich ja den Feinden Jesu öffentlich gestellt. In öffentlicher Verkündigung, in öffentlichen Diskussionen. Der hatte sich nicht versteckt mit dem Evangelium der Petrus. Der hatte nicht den Kopf eingezogen. Und trotzdem hat sich der Apostel bisher weitgehend auf die Missionierung unter seinen jüdischen Volksgenossen konzentriert. Und jetzt will Gott, dass er diese Grenze endlich auch überschreitet. Und dazu erlebt Petrus eine ganz besondere Vorbereitung, die finden Sie in den Versen 9 bis 20. Am nächsten Tag aber, als diese, also die Leute von Cornelius, auf dem Weg waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die sechste Stunde, also um 12. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, geriet er in Verzückung. Also Gott hat ihm plötzlich eine Art Vision gegeben, eine ganz ungewöhnliche Sache, auch für Petrus, bedingt durch diese ganz spezielle Situation in der Heilsgeschichte, geriet er in Verzückung und er sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes leinernes Tuch herabkommen, an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Und darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: O nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Das war eine typisch jüdische Antwort. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Und das geschah dreimal, also eine lange Lektion, die Petrus hier bekommt. Und alsbald wurde das Tuch wieder hinaufgenommen gen Himmel. Als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeute, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer von Cornelius gesandt nach dem Hause Simons und standen an der Tür und riefen und fragten, ob Simon mit dem Namen Petrus hier wäre. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist, also der Heilige Geist, zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. So steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Und da ging Petrus hinab zu den Männern und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Warum seid ihr hier? Und dann erzählen sie, dass sie von Cornelius geschickt wurden, dem frommen jüdischen Hauptmann. Warum kriegt Petrus diese eigenartige Vision? Dazu muss man wissen, dass die Juden unterschieden beim Umgang mit Tieren, mit Menschen, mit Gegenständen zwischen rein und unrein. Das können Sie in 3. Mose 11 zum Beispiel nachlesen. Das hatte verschiedene Gründe. Unter anderem sollte sie das schützen vor den Götzen der Heidenvölker. Das hatte also gute Gründe, warum Gott ihnen das für die Zeit des alten Bundes gegeben hatte. Aber jetzt kommt vom Himmel dieses Leintuch herunter, also symbolisch vom Himmel. Das ist gewissermaßen eine Gleichnishandlung, die Gott in dieser Vision dem Petrus vor Augen führen lässt. Und da sieht er die Vierfüßler, also Landtiere, Kriechtiere, Vögel, das gesamte Vogelreich, außer den Fischen. Und darunter müssen, das sehen wir an der Reaktion von Petrus, auch typisch unreine Tiere gewesen sein. Und Petrus reagiert wie ein frommer Jude. Er verweist auf die jüdischen Speisegebote. Eigentlich hatte Jesus diese Speisegebote ja schon während seiner Erdenzeit aufgehoben. Das können Sie in Markus 7, Vers 18 und 19 nachlesen, wo Jesus die Leute daran erinnert, das Sündige kommt nicht von außen in den Menschen herein, sondern von innen aus dem Menschen heraus. Und da hatte Jesus in Markus 7 gesagt: Merkt ihr nicht, dass was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein macht, denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und landet dann in der Grube. Und dann fügt das Markus-Evangelium hinzu: Damit erklärte er alle Speisen für rein. Also Jesus hatte diese Trennung zwischen reinen und unreinen Speisen eindeutig aufgehoben. Und das hätte Petrus eigentlich wissen müssen, aber er hängt eben noch stark an diesen vertrauten Gewohnheiten und Traditionen, die sich dann eben auch als Grenzen erweisen. Überlegen Sie mal, der führende Apostel hatte seine Aufträge von Jesus persönlich erhalten. Und dennoch diese unvollkommene Mission. Er hat Schwierigkeiten, den Schritt zu den Heiden wirklich zu gehen. Dabei war das doch im Alten Testament schon angekündigt. Wir haben es doch gehört in der Lesung von Herrn Peters, dass dem Abraham schon gesagt wurde, in 1. Mose 12, Vers 3, aus dem, was Gott mit dir und deinem Volk und deinem Weg macht, wird einmal der Segen für alle Heiden kommen. Da stand das doch schon. Gott holt sich die Heiden auf diesem Wege. Und ihr Juden müsst doch froh sein, dass Gott euch in dieser Weise und euer Volk in dieser Weise als Instrument benutzen will. Dass er alle Welt im Blick hat. Und trotzdem war das für Petrus schwer zu schlucken. Wie leicht kann uns das passieren? Dass sich unser Blick verengt. Dass wir bei unserer missionarischen Verantwortung bestimmte Menschen, wie man heute so sagt, einfach nicht auf dem Schirm haben. Die kommen nicht vor in unserem missionarischen Denken. Weil wir uns da auch nicht vorstellen können, dass sich irgendetwas in ihrem Leben wirklich ändern könnte. Dieser knurrige Nachbar, mit dem wir jedes Mal Zoff kriegen, dem das Evangelium sagen, ist doch Hopf und Malz verloren. Oder dieser ernsthafte Moslem, der da Freitag für Freitag in seine Moschee geht, der ist doch festgelegt auf seinen Weg. Mit dem haben wir nichts zu tun. Um den müssen wir uns auch nicht kümmern. Blickverengung, verstehen Sie? Die unvollkommene Mission, das kann uns ganz, ganz schnell passieren. Und man kann sagen, auch Christen brauchen Herzerweiterung. Auch Fromme müssen sich bekehren, aber auch Christen brauchen Herzerweiterung. dass wir uns mal fragen, wen haben wir nicht auf unserem missionarischen Schirm? Wen haben wir schon abgeschrieben? Wo endet unsere evangelistische Strategie in Anführungsstrichen? Lassen Sie uns da wirklich wachsam sein, dass der Herr uns korrigieren kann, dass wir nicht einfach in unseren Gewohnheiten stecken bleiben. Gottes Auftrag gilt universal. Und man könnte dem Petrus hier zurufen, was wir letzten Sonntag von Friedrich von Bodelschwingh zitiert haben, wo er gesagt hat, ein jeder Tag, wo wir die Heiden auf das Evangelium warten lassen, ist eine Verlängerung ihrer Qualen. Wenn sie es auch nicht sagen und nicht wissen, nicht so langsam, nicht so langsam, sie sterben sonst darüber. Und genau das ruft Gott hier im Prinzip dem Petrus zu. Nicht so langsam, nicht so langsam, sie sterben darüber, die Heiden. Sprengt die Grenzen, geht mit dem Evangelium überall hin. Sie brauchen euch, Gott sendet euch. Also mit diesem Predigttext will Gott unsere unvollkommene Mission heilen, liebe Gemeinde. Will Gott heilen und korrigieren, dass wir bestimmte Leute in unseren Gedanken und Plänen von vornherein ausschließen. Und Gott macht deutlich, es gibt keine Grenzen. Schauen Sie, Vers 34, wird Petrus das dann sagen, im Haus des Cornelius. Gott sieht nicht die Person an. Das heißt, Gott ist nicht parteiisch. Gott ist nicht jemand, der sagt, also für die ist das ohnehin nicht gedacht. Und weiter, Vers 35, sagt Petrus, in jedem Volk, wer ihn fürchtet, den nimmt Gott an. In jedem Volk. Nicht nur bei den Juden, nicht nur bei den Deutschen, nicht nur bei den Amerikanern. In jedem Volk. Und weiter, Vers 36. Jesus Christus ist der Herr über alle. Er hat einen Anspruch auf alle. Und dann weiter, Vers 42. Wo Petrus sagt, wir sollen verkündigen, da sagt er nicht, Gott hat uns geboten, einer kleinen Clique oder besonderen Auswahl und Elite das Evangelium zu verkünden, sondern hat uns geboten, wem zu verkünden? Dem Volk, das heißt dem ganzen Volk, da ist keiner ausgeschlossen. Und dann nochmal in Vers 43, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Merken Sie diese universale Ton, der sich durch Vers 34, 35, 36, 42 und 43 zieht. Das ist ganz eindeutig, das ist nicht zufällig, dass das hier so steht. Und das passt doch genau zu dem, was Paulus dann später schreiben wird in 1. Timotheus 2, Vers 4, wo er sagt, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann fügt er hinzu, denn es ist ein Gott und ein Mittler, nämlich Jesus Christus. Und dann sagt er in Vers 6, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Für alle zur Erlösung. Wenn man das Vorrecht hatte, ab und an mit dem Evangelisten Theo Lehmann zu korrespondieren, ich habe das nur in sehr bescheidenem Maße getan, aber habe doch auch dann und wann eine Postkarte von ihm bekommen. Und auf der Postkarte, das war so ein Vordruck, stand auf der Vorderseite ganz groß, in großen Lettern, Gott will alle. Das war das Motto seiner Evangelisation. Gott will alle. So stand es auf der Postkarte. Und so begreift es jetzt Petrus. Er lässt sich aufrütteln. Er gehorcht umgehend. Und ich denke, es wird ihm plötzlich klar geworden sein. Natürlich hat uns das der Herr Jesus schon so gelehrt. Natürlich hat der Herr Jesus gesagt, geht hin in alle Welt und ruft alle Völker. Das hat er doch gesagt. Und jetzt wird es dem Petrus offensichtlich klar. Und dann lesen wir, wie es weitergeht. Und Sie sehen, wir kommen schnell durch den Text hindurch. Vers 21, da stieg Petrus herab zu den Männern und sprach, siehe, ich bin's, den ihr sucht. Warum seid ihr hier? Sie aber sprachen, der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf beim ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Und die hat natürlich eine ziemlich weite Reise hinter sich, also nach Caesarea, Joppe, 50 Kilometer. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie, und der hat was Gutes gemacht, der Mann. Der hatte seine Verwandten und seine nächsten Freunde zusammengerufen, also eine kleine Hausgemeinde hat er da gesammelt. Und wir werden noch in Kapitel 11 dann sehen, warum das nicht ganz unwichtig war. Und als Petrus dann hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Also wir sehen hier in Vers 25, wie die beiden Erzählstränge zusammenkommen. Es ist, als ob Lukas ein Drehbuch geschrieben hätte. Erst blendet er die Geschichte des Cornelius ein, dann erzählt er von Petrus und jetzt sieht man, wie diese beiden Handlungsstränge in Vers 25 zusammenlaufen. Es ist sehr interessant gelöst. Und schauen Sie mal, das ist typisch für den religiösen Alpha von Cornelius. Er macht gleich einen Kniefall. Das erinnert mich so an die diversen Papstreisen, wo dann die Leute auch vor ihm zu Füßen fallen, ihm die Hand küssen oder ihn da anders huldvoll verehren. Und man könnte sagen, wenn der Papst sich schon auf Petrus beruft, dann dürfte er sich diese Huldigung eigentlich nicht gefallen lassen. Petrus hat sie sich jedenfalls nicht gefallen lassen. Er hat ihn sofort aufgerichtet. Es geht nicht um den Boten, sondern es geht um die Botschaft. Das ist ganz wichtig. Petrus ist der Briefträger. Er ist der Postbote, der Gottes Briefe überbringt. Er ist nicht derjenige, der die Briefe schreibt. Er sagt, ich bin nur ein Mensch. Und dann gehen sie gemeinsam ins Haus. Das ist für Petrus keine Kleinigkeit. Keine Kleinigkeit. Und er sagt das auch ganz offen. Sehen Sie mal hier in Vers 27. Er nimmt da kein Blatt vor den Mund. Da heißt es, und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. War bestimmt erstaunt. Und gleich eine ganze Hausversammlung dort. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden, also mit einem Heiden, umzugehen. Das heißt, Gemeinschaft zu haben oder gar zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Also die Lektion hat er jetzt wirklich begriffen, der Petrus. Und dann sagt er, darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde von euren Leuten. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Also, was ist nun euer spezielles Anliegen? Ich nehme an, der Petrus, der wird es ja schon geahnt haben, was sie wollten. Aber er will die Situation jetzt noch mal genau klären. Und Cornelius hält dann eine kleine Begrüßungsansprache. Er ist ein sehr guter Gastgeber. Er sagt, vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause, 15 Uhr. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So, sende nun nach Joppe und lass herbeirufen, Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Haus des Gerbers Simon am Meer. Und da sandte ich sofort zu dir. Und du hast recht daran getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen. Also der ist sich der Gegenwart Gottes schon bewusst, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Und schauen Sie, das ist eine optimale Situation für einen Prediger. Wenn die da sitzen und sagen, jetzt sitzen wir hier und nun erzähl uns mal, was dir vom Herrn befohlen ist. Und das, darum beten wir auch immer wieder. Das sollte auch immer wieder die Haltung sein, mit der wir als Gemeinde Predigten hören. Dass der da predigt, dass wir davon ausgehen, der predigt da im Auftrag des lebendigen Gottes und der hat sein Wort studiert und er steht jetzt da nicht einfach als Privatperson, sondern als einer, dem Gott eine Botschaft gegeben hat. Und genauso, da hängt das überhaupt nicht von Personen ab. Wenn Herr Rühle nächsten Sonntag hier steht, steht Herr Rühle da. Und wir beten, dass Gott ihm eine Botschaft gegeben hat durch das Studium seines Wortes. Und jetzt wollen wir hören, was das ist, was Gott dir zu sagen hat. Das ist eine optimale Situation. Und Petrus lässt sich nicht zweimal bitten, wie sich das für einen guten, leidenschaftlichen Prediger gehört, und fängt sofort an. Und dann kommt das Kernstück dieses Berichtes, nämlich die Predigt. Wahrscheinlich ist das eine gute thetische Zusammenfassung, die uns Lukas hier bietet. Und das wollen wir uns noch angucken. Da sagt Petrus, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Also wer wirklich Gottesfurcht hat, wer wirklich Gott glauben will, wer sich Gott hingeben will und in seiner Nachfolge leben, wer wirklich zu Gott gehören will, zu Gottes Bedingungen, den nimmt er auch an. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Und ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa, nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft, der es umhergezogen hat, Gutes getan hat, alle gesund gemacht, die in Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Also das sind nicht irgendwelche fragwürdigen Geschichten. Wir stehen dafür als Augenzeugen. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Und den hat Gott auferweckt am 3. Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher auserwählten Zeugen, die wir dann, auch ganz wichtig, mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war. Also das war nicht eine Vision, die wir hatten, sondern es war eine reale, leibhaftige Begegnung mit dem Auferstandenen. Und er hat uns jetzt geboten, dem Volk, also dem ganzen Volk, zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Und von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen, also durch das, was er getan hat, durch das, wofür er Jesus steht, sein Kreuzestod für uns, dass da alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen. Wissen Sie, was auffällt bei dieser Predigt? Diese Predigt hat die gleiche Struktur wie das Markus-Evangelium. Ist genau so aufgebaut. Ist hochinteressant. Und es ist auch eigentlich ziemlich leicht zu erklären. Denn Markus war ein Schüler und Assistent des Petrus. Und der Markus hat den Petrus so oft predigen hören. Ich hätte Petrus auch gern wenigstens ab und zu mal predigen gehört. Und er hat das Grundmuster seiner evangelistischen Predigt wirklich in- und auswendig gekannt. Er hat die Predigten vom Petrus wahrscheinlich irgendwann mal selber auch gehalten. Und er hat nach diesem Grundmuster dann offensichtlich sein Evangelium aufgebaut. Das bot sich auch an, das ging chronologisch Schritt für Schritt voran. Und was macht Petrus hier? Er macht also keine halben Sachen. Er bringt das, was das Markus-Evangelium dann gewissermaßen als ganzes Evangelium entfaltet. Dort vor der versammelten Mannschaft, er zeigt, wie Gott in wunderbarer Weise eingreift. Er bringt, was bringt er? Eine vollkommene Botschaft. Und das ist unser dritter Punkt. Eine unvollkommene Frömmigkeit, eine unvollkommene Mission, aber jetzt eine vollkommene Botschaft. Das ist großartig. Da ist alles drin, was ein Jude und ein Heide wissen muss, um mit Gott ins Reine zu kommen. Und jetzt ist der entscheidende Moment im Leben des Cornelius. Und jetzt wird sich zeigen, fällt die Grenze oder fällt sie nicht? Und Petrus bleibt ihm nichts schuldig. Petrus legt den versammelten Heiden dort die ganze Wahrheit vor. Über die Menschenfreundlichkeit Gottes genauso wie über den Ernst und die Gefahr seines Gerichts. Und er sagt hier in Vers 34, die Tatsache, dass ihr Heiden seid, ist für Gott kein Grund, euch links liegen zu lassen. Die Grenze soll fallen. Und wenn er da in Vers 35 sagt, in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der es ihm angenehm, dann meint Petrus damit nicht, ich möchte das ganz, ganz deutlich sagen, damit es hier keine Missverständnisse gibt, dann meint Petrus das nicht so im Sinne von Mutter Teresa. Also Hauptsache, ihr bemüht euch in eurer Religion und tut Gutes und seid religiös friedlich, dann ist Gott schon zufrieden, dann ist er dogmatisch nicht so eng. Das meint Petrus hier absolut eindeutig nicht, sondern er meint, wer wirklich zu dem lebendigen Gott kommen will, wer ihn fürchtet, wer sich ihm ausliefert, den nimmt er auch an und den lässt er nicht vor dem Schlagbaum des Reiches Gottes stehen. Aber wie soll das gehen? Wie will Gott diese Grenze, diese furchtbare, tödliche Grenze außer Kraft setzen? Und dann kommt die Geschichte von Jesus. Wie er Wunder getan hat, wie er am Kreuz gestorben ist, wie er auferstanden ist, dass das alles Tatsachen sind, dass Petrus hier keine schönen Geschichten erzählt. Er sagt das zweimal, wir sind Zeugen, Vers 39, Vers 41, und dann kommt der Höhepunkt der Predigt. Und wissen Sie, ich kann mir vorstellen, wie die Leute dem Petrus mit angehaltenem Atem gespannt zugehört haben. Und wie es dann ganz still wird, als er am Ende seiner Predigt sagt, in Vers 42, und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Und von diesem bezeugen schon alle Propheten im Alten Testament, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen werden. Und jetzt ist es raus. Was Jesus wenige Jahre vorher dem Juden Nikodemus klar macht, genau das macht Petrus jetzt dem Heiden Cornelius klar. Gottes Arme sind weit geöffnet. Gottes Arme sind weit geöffnet. Aber es führt nur ein einziger schmaler Weg in diese Arme hinein. Und das ist der Herr Jesus Christus. Er ist der einzige Weg. Und sehen Sie, das ist die große Spannung, die das Neue Testament ausmacht. Gott ruft alle. Gott fordert alle auf, kehrt um. Aber er fordert und ruft alle auf diesen einen einzigen Weg, der sein Sohn Jesus Christus ist. Und jetzt schauen Sie hin, trotz aller Vorbereitung, die der Cornelius vorher erfahren hatte. Gott hatte ihn vorbereitet durch diese Vision, durch die Gespräche. Und er war ja gewissermaßen präpariert. Aber an welcher Stelle kommt Cornelius zum Glauben? Und das wird dann in den folgenden Versen deutlich werden, die wir demnächst studieren. Wodurch findet Cornelius erst zum Glauben? Durch die Predigt von Jesus Christus. Und das ist für uns ganz wichtig zu wissen. Wir können den Menschen vieles erklären. Wir können ihnen in mancherlei Hinsicht helfen. Wir können ihnen einiges erzählen und erläutern. Aber Gott hat gesagt, dass dort Menschen Christen werden, wo die Predigt, wo die Botschaft von dem Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist, wo die gesagt wird. Und so ist es hier bei Cornelius. Da findet er zum lebendigen Glauben. Und das ist wichtig auch für die Evangelisation unserer Gemeinde. Das ist wichtig für unsere evangelistische Verantwortung als Christen überhaupt. Eine vollkommene Botschaft. Wir können nicht in jedem Einzelgespräch alles sagen, das ist klar. Manchmal öffnet sich die Tür so weit, manchmal können wir nur den Anfang machen. Aber unser Ziel, wir haben das hier schon mal gesagt, muss sein, eine vollkommene Botschaft zu präsentieren, in der wirklich von Himmel und Hölle die Rede ist, von Rettung und Verlorenheit, von Erlösung allein durch Jesus Christus. Und sehen Sie, das ist das Problem vieler moderner Gemeindekonzepte, von Willow Creek bis Emerging Church. Dass man die Leute erreichen will, man will ihnen entgegenkommen, man will wirklich, dass die Grenzen fallen, auch manche kulturellen Grenzen zu den Zeitgenossen. Aber man traut der Wahrheit Gottes, der Botschaft von Jesus nicht zu, dass sie die Kraft hat, diese Grenzen wirklich zu durchbrechen. Und dann schleift man die Kanten der Botschaft ab, dann versucht man alle möglichen Tricks, um die Wahrheit über Jesus etwas passender zu machen. Und dabei verliert man die Wahrheit über Jesus und man kann keinem mehr helfen. Und wenn etwa ein Vordenker der Emerging Church wie Urban McManus deutlich sagt, dass das ein Problem sei, dass die Botschaft der Christen immer nur um Sünde, Vergebung und Himmel und Hölle kreiste. Nein, es ist ein Problem, wenn unsere evangelistische Botschaft nicht darum kreist, weil wir die Menschen alleine lassen, ohne die vollkommene Botschaft, die sie rettet. Und Petrus weiß das. Petrus weiß, ich bin den Leuten jetzt hier eine vollkommene, eine ungekürzte Wahrheit schuldig. Denn nur so können sie auch eine vollkommene Rettung finden. Und das ist das vierte und letzte. Die vollkommene Rettung, die vollkommene Botschaft führt zu der vollkommenen Rettung. Das steht am Ende in diesem Text, Vers 43. Alle, die an ihn glauben, dass die Vergebung der Sünden empfangen. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus hier im Ohr hat noch, was der Herr Jesus dem Nikodemus gesagt hatte. Das hatte Jesus ja seinen Jüngern mit Sicherheit erzählt. Und Johannes hat es ja dann auch aufgeschrieben in seinem Evangelium. Wissen Sie, was Jesus zu Nikodemus gesagt hat? Er hat gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Und das klingt hier bei Petrus ganz ähnlich. Damit alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen. Das ist genau die gleiche Aussage. Vergebung der Sünden empfangen, das ewige Leben haben, vollkommene Rettung finden. Und das meint Petrus auch in Vers 36, wenn er sagt, er hat den Frieden verkündet. Das heißt, Frieden mit Gott, dass ich in ungetrübter Gemeinschaft mit dem heiligen Gott lebe und dass meine Sünden mich nicht mehr belasten vor ihm, weil Christus sie mir abgenommen hat durch seinen Tod am Kreuz und die Strafe getragen hat für mich. Und erst in diesen Augenblicken kommt der Cornelius an das Ziel seiner religiösen Reise, wenn Sie so wollen. Erst hier fällt die entscheidende, die tödliche Grenze, die noch schlimmer ist als die Berliner Mauer und die Zonengrenze waren. Dort an der Berliner Mauer, an der Zonengrenze, da konnte man das irdische Leben verlieren. Und das war schlimm genug und viele sind dort qualvoll und grausam gestorben. Und wir wollen das in keiner Weise verharmlosen. Aber hier, an dieser Grenze zu dem lebendigen Gott, da können Sie nicht nur das irdische Leben verlieren, sondern das himmlische, das ewige Leben. Ob wir diese Grenze überschreiten dürfen oder nicht, daran entscheidet sich, ob wir unsere Ewigkeit im Himmel verbringen oder in der Hölle. Und lassen Sie mich das noch sagen, nur an einer Stelle passt der Vergleich nicht. Die Schuld an der Zonengrenze hatten die Gegner der Freiheit. Die Selbstschussanlagen wurden von den Leuten angebracht, die die Menschen unterdrücken wollten. Die Schuld an der Himmelsgrenze, die hat nicht Gott, wie die Bibel sagt, sondern die haben wir. Die Himmelsgrenze ist uns verschlossen wegen unserer Sünde. Und so sagt es Jesaja 59, Vers 2, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Das ist das Problem. Beschwert euch nicht bei Gott. Fasst euch an die eigene Nase. Und in Hesekiel 18 schreibt der Prophet in Vers 20, denn nur wer sündigt, der soll sterben. Und dann fährt er fort, wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Gott will nicht, dass der Sünder stirbt. Gott will nicht, dass die Grenze bleibt. Und deshalb schickt er eine vollkommene Botschaft, die eine vollkommene Rettung bringt und anbietet und dazu auffordert, sie zu ergreifen. Und seitdem haben die Christen, die ja am Anfang vor allem Judenchristen waren, aber später kamen auch immer mehr Heidenchristen dazu, seitdem haben die sich nicht auf die Mission unter Juden beschränkt, sondern sie sind im Auftrag des Herrn gezielt auch zu den Heiden gegangen. Auf allen Kontinenten. in den Großstädten von Hongkong und New York, genauso wie im Busch von Afrika. Es gibt Missionare unter Indianern und unter Eskimos. Die Jesusboten sind unterwegs in Hamburg auf der Reeperbahn und in Hannover in der Fußgängerzone und in den feinen Bankenvierteln von Frankfurt. Überall sind sie unterwegs, ob hauptamtliche Theologen oder Laien mit einem ganz normalen Beruf. Wer Christ wird, den schickt Jesus jetzt los. Eine vollkommene Botschaft, eine vollkommene Rettung. Und Gott hat auch dafür gesorgt, dass sein Wort, dass diese Rettung festhält und bezeugt, dass das inzwischen, müssen Sie mal überlegen, in über 2300 Sprachen übersetzt wurde. Das war die Fortsetzung dieser Grenzüberschreitung, dass dann auch die Sprachgrenzen überschritten wurden durch Gottes Hilfe und dass Menschen das als ihre Aufgabe erkannt haben, das Wort Gottes in fremde Sprachen hineinzubringen. Mehr als 2300. Die meisten Übersetzungen verzeichnet Afrika 650 Sprachen im afrikanischen Kontinent. In Asien sind es schon um die 575, in Ozeanien 406. Also da hat Gott schon ganz viel in Bewegung gebracht, die gesagt haben, ja, die vollkommene Botschaft müssen alle hören, in viele Sprachen. Die Grenzen müssen gesprengt werden, damit Menschen zu Jesus finden. Und unser Predigttext heute Morgen hat uns diesen großen Moment gezeigt. Als diese Bewegung losging, als die Grenze zu den Heiden endgültig und offiziell überschritten wurde. Der erste, der in diesen Genuss kam, war ausgerechnet ein römischer Soldat. Ein kultivierter Mensch offensichtlich, aber doch ein Mann mit einer unvollkommenen Frömmigkeit. Und das müssen wir unseren Zeitgenossen sagen. Wir müssen sagen, alle eure Frömmigkeit ist nicht genug. Und ich will Sie fragen, ist das vielleicht Ihre Situation? Ist hier vielleicht auch unter uns der eine oder andere, der das so auf sich beziehen könnte und sagen, ja, genau, das ist mein Punkt. Ich bin fromm, ich bete, aber ich bin nicht bekehrt zu Jesus. Auch ein Frommer muss sich bekehren. Und Bekehrung meint nicht, dass sie irgendein dramatisches, spektakuläres Erlebnis vorzuweisen brauchen, sondern bekehren heißt, dass sie bewusst ihr Leben in die Hände des Herrn Jesus Christus legen, dass sie bewusst sich vor ihm beugen und um seine Vergebung für ihre Sündhaftigkeit bitten, dass sie bewusst sagen, Herr, rette mich für Zeit und Ewigkeit und lege deine starke Hand für immer auf mein schwaches Leben. Es geht nicht darum, dass sie Visionen haben, es geht nicht darum, dass es ihnen eiskalt über den Rücken läuft. Es geht darum, dass ihr Leben Jesus gehört und dass ihre Sünde bedeckt ist. Und dass sie wissen, er ist mein Herr. Auch ein Frommer muss sich bekehren, oder? Oder stehen sie vielleicht da, wo Petrus stand? Der war schon Christ. Der hat auch schon manches für Jesus riskiert. Und trotzdem war seine Mission noch unvollkommen. Auch Christen brauchen eine Herzerweiterung, eine Blickerweiterung. Für jene Menschen, die uns bislang vielleicht egal waren oder die wir einfach nicht wahrgenommen haben, beten Sie darum, dass der Herr Ihnen die Leute wirklich zeigt, zu denen er Sie schicken will, für die Sie ein Wort haben sollen, denen Sie eine Botschaft zu bringen haben. Und der Herr wird es Ihnen zeigen. Und dann hat Gott alles in Bewegung gebracht. Und dann endlich konnte Cornelius die vollkommene Botschaft hören. Und wer diese Botschaft im Glauben annimmt, wer Jesus Christus im Glauben ergreift, dem schenkt Gott dann eine vollkommene Rettung. Das Abendmahl, das wir gleich miteinander feiern werden, ist ein deutliches Bild für diese Wahrheit. Wer an den Herrn Jesus Christus glaubt, der darf jetzt dabei sein an seinem Tisch. Wir kommen nicht zu Christus dadurch, dass wir einfach das Abendmahl einnehmen. Das ist kein Automatismus. Sondern wir gehören zu Christus, weil wir im Glauben uns an ihn geklammert haben. Und dann lädt er uns ein zu seinem Tisch. Wir dürfen jetzt dabei sein und wir werden dann auch dabei sein in seinem ewigen Reich, wo das Mahl ein unendlich viel vollkommeneres sein wird, wo wir den Herrn sehen werden und wo wir dann auf ewig die schönste und größte Gemeinschaft mit ihm haben werden und allen, die sich zu ihm bekehrt haben. So, lasst uns immer wieder darum beten, dass der Herr unsere Gemeinde führt zu seinem Ziel. Dass wir treu sind in der Botschaft, die wir weitertragen. Und dass wir uns jeden Tag dankbar darüber freuen, dass er unser Herr ist und wir ihm ganz gehören dürfen für Zeit und Ewigkeit. Amen.